Berlin gilt als multikulturelle Stadt, als eine Stadt, in der viele Viertel migrantisch geprägt sind, als eine Stadt, in der die verschiedenen Kulturen der Welt ihren Ort finden und dass Berlin auch ein Ort ist, an dem neonazistische Gewalt eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Das ist ein Umstand, der im üblichen Bild von Berlin nicht unbedingt vorkommt. Mitte dieses Jahres hat die mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus eine Liste von verübten neonazistischen Anschlägen zusammengestellt. Seit 2016 wurden an 21 Tagen 55 Angriffe von Neonazis auf Antifaschisten gezählt. Bedrohungen durch Graffitis, Steinwürfe, Sachbeschädigung werden da genannt. Es sollen 14 Autos angezündet worden sein und 2 Brandanschläge verübt worden sein. Am Montag wurde nun auch im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses über diese Anschläge debattiert. Wie diese politische Debatte einzuschätzen ist, darüber will ich jetzt mit Sabine Seib von der Berliner Beratungsstelle Reach Out ins Gespräch kommen. Ich habe sie hier am Telefon. Guten Morgen, Frau Seib.
Ja, hallo, guten Tag.
Ich habe eben die Liste der mobilen Beratungsstelle erwähnt, die Mitte des Jahres veröffentlicht worden ist. In dem Zusammenhang ist die Rede von einer Anschlagsserie. Wir bei Korax haben das auch immer wieder mitbekommen, dass es halt diese Serie gibt. Vielleicht da auch nochmal zur Einordnung, wie lässt sich diese Anschlagsserie denn zeitlich eingrenzen? Was für ein Muster ist da möglicherweise zu erkennen?
Also zunächst mal zu der Zahl. Die Zahl bezieht sich ja auf nur einen Bezirk hier in Berlin, auf den Bezirk Neukölln, also ein innerstädtischer Bezirk. Um dem vielleicht noch eine Zahl dazuzufügen, insgesamt in Berlin zählen wir für allein für 2018 309 gewalttätige Angriffe und massive Bedrohungen. Und man muss das wirklich sagen, Berlin ist die Hauptstadt der rechten und rassistischen und antisemitischen Angriffe bundesweit. Das ist tatsächlich so. Zurück zu Neukölln. Die Anschläge, die die MBR dort zählt, das bezieht sich tatsächlich in erster Linie auf einen Zeitraum von 2016 bis 2018 aus dem einfachen Grund, weil sich da bestimmte Angriffe gehäuft haben. Dazu zählen Brandanschläge auf Autos von Aktivistinnen, von engagierten Leuten, die sich gegen Rechts- und Rassismus, vor allen Dingen auch im Bezirk Neukölln, die sich engagieren. Und es geht aber auch um einen sehr heftigen Brandanschlag auf das Auto eines Bezirkspolitikers, der heißt Ferhat Korczak. Dieses Auto stand ganz in der Nähe von einem Wohnhaus, also von dem Wohnhaus seiner Eltern, in dem er sich in dieser Nacht auch aufhielt. Und die Feuerwehr hat ausdrücklich gesagt, hätte dieses Auto 5 Minuten länger gebrannt, hätte auch das Haus gebrannt. Also schon ein versuchter Mord, kann man sagen. Es geht aber auch um Graffitis in Häusern, in Mietshäusern, in denen Aktivisten und Aktivistinnen leben, die dort Schriftzüge vorgefunden haben mit ihrem Namen und massiven Bedrohungen. Es geht darum, dass Menschen bedroht werden, dass zum Beispiel die Scheiben in einer Buchhandlung vermehrt angegriffen wurden, weil der Buchhändler immer wieder auch Veranstaltungen gegen rechts organisiert hat und bekannt dafür ist. Um so etwas geht es in Neukölln. Man muss aber dazu sagen, dass das wirklich diese eine Anschlagsserie betrifft. Bei den Schriftzügen kann man sagen, es ist immer im Grunde genommen die gleiche Schrift. Es ist davon auszugehen, dass es sich um 2 Täter handelt, die verdächtigt werden. Aber Angriffe in Neukölln haben eine viel, viel längere Geschichte. Es gab in den frühen 2000ern schon Brandanschläge auf Einfamilienhäuser von Migrantinnen. Es gab, das gerät leider manchmal etwas in Vergessenheit, es gab 2 Morde. Der eine Mord 2012 an Burak Bektaş, der auf offener Straße erschossen wurde. 2 seiner Freunde wurden schwer verletzt. Bis heute ist nicht klar, wer das war. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass es eigentlich überhaupt gar keinen anderen Hintergrund außer einen rassistischen haben könnte. Das war übrigens kurz nach der Selbstenttarnung des NSU. Es gab einen Mord an Luke Holland vor einer Kneipe, verübt von einem Typen, dessen Wohnung voll war mit NS-Devotionalien. aber ein rechtes Motiv nicht erkannt wurde. Luke Holland wurde von diesem Mann erschossen, der sich zuvor darüber beschwerte, dass in dieser Kneipe hauptsächlich Englisch gesprochen wird. Es gab schon immer Bedrohungen im südlichen Neukölln, auch schon vor den 2000ern. Also es ist ein Bezirk, wo sehr viel passiert und der aber sehr lange nicht, also einfach zu wenig beachtet wurde in dem, was da passiert. Und gleichzeitig gibt es aber mittlerweile auch viele Bündnisse. Die Menschen, die betroffen sind, haben sich organisiert, aber es gibt auch andere Bündnisse, die sich engagieren gegen rechts.
Neonazistische Gewalt fällt nie vom Himmel einfach so, und Sie haben jetzt eben klargemacht, dass auch die jüngste Anschlagsserie in Neukölln in einem größeren Kontext gesehen werden muss und auch eben in Neukölln neonazistische Gewalt schon Jahre oder Jahrzehnte eben auch zurückreicht und dass es da eine Kontinuität von Gewalt gibt. Sie haben eben erwähnt, dass es eben im Zusammenhang mit diesen Bedrohungen, die da als Graffiti-Schrift an Häuserwände und Hauseingänge angebracht worden sind, dass es da sozusagen zwei Verdächtige gibt, vielleicht das auch nochmal in Bezug auf die Anschlagsserie in einem größeren Maßstab. Inwiefern sind denn Täter bekannt oder inwiefern kann man den Täterkreis auch eingrenzen?
Also sowohl die Betroffenen als auch engagierte Menschen im Bezirk gehen davon aus, dass die Täter bekannt sind, nicht nur in Bezug auf die Schriftzüge, sondern auch in Bezug auf den Brandanschlag auf das Auto von Ferhat Korczak. Ist davon auszugehen, die Polizei sagt, dass diesem konkreten Typen nichts nachzuweisen sei. Warum es aber insgesamt in Neukölln keine Ermittlungsergebnisse gibt, ist nach wie vor ein großes Rätsel. Das versteht kein Mensch. Warum diesen konkreten Typen, also warum die nicht entweder entlastet werden können oder belastet werden können. Es gibt viele Anhaltspunkte dafür, dass sie es sind. Und es gibt, wie sich immer wieder herausstellt, viele Ungereimtheiten, auch in Bezug auf die Arbeit der Ermittlungsbehörden bezüglich dieser Brandanschläge und überhaupt der Anschläge und massiven Bedrohungen im Bezirk.
Auf Mängel oder Kritik an den Ermittlungsbehörden in diesem Zusammenhang, auch wie die Politik damit umgeht, würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber zunächst nochmal eine Nachfrage, was eben auch sozusagen den Täterkreis betrifft. In einem Bericht vom Neuen Deutschland vor einigen Tagen ist in Bezug auf diese Anschlagsserie zu reden, dass sozusagen die Täter möglicherweise aus den Kreisen des ehemaligen Nationalen Widerstands Berlin kommen. Was ist denn darüber bekannt und was kann man zu diesem Umfeld sagen?
Das ist ein Umfeld, was dafür bekannt ist und in den vergangenen Jahren bekannt dafür war, dass sie genau das tun, nämlich Aktivisten und Aktivistinnen ausspähen. Es gab ja auch in den 2000ern eine Seite von NW Berlin, wo Menschen abgebildet waren, die engagiert sind, wo darüber geschrieben wurde, inwiefern und wo die engagiert sind. Also eine regelrechte Internet-Feindesliste sozusagen geführt wurde, die auch tatsächlich zur Folge hatten, dass Einzelne, die auf dieser Liste standen, infolgedessen tatsächlich auch im echten Leben, nicht nur auf der Internetseite von NW Berlin, bedroht wurden. Und es war eine harte Arbeit, auch von Engagierten, die Ermittlungsbehörden dazu zu bewegen, dass diese Seite quasi das geschaut wird, wo ist der Server, wie lässt sich diese Seite abschalten sozusagen.
Nun ist am vergangenen Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses auch über diese Anschlagsserie debattiert worden und es ging da auch um eine Kritik an den Ermittlungsbehörden, was Sie ja auch schon angedeutet haben. Es ging darum, dass nicht ausreichend ermittelt worden sei und dass auch mit den Betroffenen dieser Anschläge nicht angemessen umgegangen worden sei. Wie würden Sie denn diese Kritik formulieren oder genau, was liegt da im Argen gewissermaßen?
Also es gibt einen unglaublichen Skandal, das muss man mal so benennen. Alles das, was mittlerweile auf der Ebene der politisch Verantwortlichen gesprochen wird, wird nur deswegen gesprochen, weil es einen massiven Druck gibt von Seiten der, wie soll ich sagen, der Zivilgesellschaft, der Engagierten, nicht nur im Bezirk, sondern auch darüber hinaus, die sagen, sie wollen Aufklärung. Es gibt eine Gruppe von Engagierten, die nennen sich BASTA. Die stehen seit Mai jeden Donnerstagmorgen vom LKA und machen Kundgebungen und fordern Aufklärung. Was die da erleben müssen, ist zum Teil hanebüchend. Da kommt ein Beamter aus dem LKA-Gebäude heraus und sagt, irgendwie also den Arm zu heben zum Hitlergruß tut niemandem weh, oder der sowas sagt wie 99% aller Verfahren, die er auf dem Tisch hat, werden von Ausländern begangen und so weiter und so fort. Also schreckliches, rechtes, rassistisches Zeug. Die Leute haben versucht, den anzuzeigen. Dabei ist bisher nichts herausgekommen. Das wird einfach nicht ernst genommen. Also alles, was im Moment passiert, passiert auf Druck von außen. Wie man das einschätzen muss, naja, es gibt halt viele Ungereimtheiten. Was sollen wir davon halten, wenn sich ein LKA-Beamter in seiner sogenannten Freizeit in einer Kneipe mit einem der Hauptverdächtigen trifft und mit dem mit seinem Auto dann wegfährt? Das ist aufgedeckt worden von einem Journalisten hier in Berlin. Was sollen wir davon halten, wenn es klar ist, dass innerhalb des Berliner Polizeiapparates es Leute gibt, die die Adressen von Linken in der Riegerstraße weitergeben, die dann bedroht werden? Was sollen wir davon halten, wenn ein LKA-Beamter sich ins neue Jahr verabschiedet mit dem Kürzel 88, der ja steht für Heil Hitler, und mit Sprüchen wie haltet euch von Merkel und den Gutmenschen fern? Was sollen wir von all dem halten und was sollen wir davon halten, dass innerhalb des gleichen Polizeiapparates es keine Ermittlungserfolge innerhalb für diese Anschlagsserie gibt und eigentlich alle wissen, wer es gewesen sein muss. Im Abgeordnetenhaus wurde zu Recht von einem der Abgeordneten gefragt, ob ausgeschlossen werden kann, dass einer der Hauptverdächtigen eine V-Person für die Polizei war oder vielleicht sogar immer noch ist. Es gibt sehr viele ungeklärte Fragen. Es gibt die Hauptforderung von Betroffenen nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, um parlamentarisch aufzudecken, was eigentlich in diesem Polizeiapparat los ist und warum es keine Ermittlungserfolge gibt. Es gibt Vorkommnisse, dass einer der Betroffenen, nämlich Ferhat Kocak, dass es ganz offensichtlich gewesen sein muss, dass er ausgespäht wurde und es dann zwischen Verfassungsschutz und Landeskriminalamt Dinge gegeben hat, die bisher noch nicht ganz klar sind, weil mittlerweile kann man auch nicht mehr darauf vertrauen, was in einer Innenausschusssitzung von einem Leiter des Verfassungsschutzes oder von einem stellvertretenden Leiter des Landeskriminalamtes gesagt wird. Da muss man jetzt mal abwarten. Jedenfalls hätte eigentlich bekannt sein müssen, dass es genau um Ferhat Kocak ging, weil er auch schon zweimal vorher ausgespäht wurde, im Wissen des Verfassungsschutzes. So. Und er trotzdem nicht gewarnt wurde davor, dass er ausgespäht wird von Seiten der Polizei. Gleichzeitig hat es aber gegen die Verdächtigen, die abgehört wurden, deren Telefone abgehört wurden, keine Gefährderansprachen gegeben. Das hat es auch nicht gegeben. Also weder die möglichen Opfer wurden informiert, noch die Täter wurden angesprochen. Da kann man sich viele Fragen stellen, warum das passiert und was eigentlich los ist mit den Berliner Ermittlungsbehörden. Man kann sich auch die Frage stellen, was eigentlich los ist innerhalb der Berliner Justiz. Von unserer Seite ist dieser LKA-Beamte, der sich getroffen hat mit einem der Hauptverdächtigen, Anzeige erstattet worden. Die Ermittlungen wurden natürlich, muss ich sagen, eingestellt. Offensichtlich war der Verdacht nicht groß genug für den zuständigen Richter. Und es bewegt sich einfach so wenig. Und gleichzeitig ist es so, dass die Betroffenen weiterhin natürlich auch in Angst leben, immer weiter engagiert sind, aber dennoch befürchten müssen, dass das, was ihnen bereits passiert ist, ihnen oder anderen in ihrem Umfeld jederzeit wieder passieren kann.
Das, was Sie erzählen, klingt nach Mustern, die man auch kennt vom Verhalten der Ermittlungsbehörden und des Verfassungsschutzes im NSU-Komplex. Und das alles klingt auch eigentlich, als ob es eines Untersuchungsausschusses würdig wäre. Genau das hat die Partei Die Linke in Berlin ja eigentlich gefordert. Das ist abgelehnt worden. Stattdessen kam es eben jetzt zu dieser Debatte im Innenausschuss am vergangenen Montag. Wenn wir vielleicht auch abschließend da nochmal drauf schauen, was ist denn da besprochen worden und wie ist diese Debatte Ihres Erachtens verlaufen?
Also aus meiner Sicht ist die Debatte so verlaufen, dass darin schon nochmal Details bekannt wurden, die bisher nicht bekannt waren, die darauf hindeuten, dass es tatsächlich eine Menge Dinge zu klären und zu untersuchen gibt. Die beiden anderen Regierungsparteien, Grüne und SPD, sagen ja, sie wollen einen externen Ermittler nochmal beauftragen, sich die Vorgänge innerhalb der Polizei anzuschauen. Aus unserer Sicht ist das Augenwischerei, weil nämlich diese externen Ermittler, die dann eingesetzt werden, um sich bestimmte Dinge anzuschauen, natürlich viel weniger machen können als ein Untersuchungsausschuss. Ein Untersuchungsausschuss kann beispielsweise Akteneinsicht nehmen, sich Zeugen laden und so weiter und so fort. Das alles ist einem externen Ermittler verwehrt. Und von daher ist es aus unserer Sicht eine Hinhaltetaktik, zu sagen, jetzt schauen wir mal, was der nächste Innenausschuss ergibt. Die Debatte soll ja in 14 Tagen fortgesetzt werden. Dann wird eine besonders eingerichtete Ermittlungsgruppe, die für Neukölln eingesetzt wurde, um alle Fälle inklusive der Morde nochmal sich anzuschauen, also so diese Cold Cases Geschichte, also es sollen sich nochmal andere Leute anschauen. Allerdings ist es personell so, dass es Beamte sind, die auch vorher schon in Bezug auf Neukölln ermittelt haben. Also von daher ist die Frage, was soll denn da jetzt dabei rauskommen? Diese Ermittlungsgruppe soll zum Jahresende einen Bericht verfassen und nach dem Bericht möchte das Parlament entscheiden, wie es weitergeht oder zwei Parteien möchten entscheiden, wie es dann weitergeht. Aus meiner Sicht wir gewinnen Zeit, die Aktivistinnen verlieren Zeit. Es wird immer später, um irgendwie einen Untersuchungsausschuss einzurichten und offensichtlich gibt es keinen Willen, die Vorgänge aufzuklären, auch innerhalb der Behörden aufzuklären, um dann irgendwie neue Handlungsstrategien zu entwickeln, wie sowas in Zukunft verhindert werden kann. Und ja, das stimmt, vieles erinnert an die Ermittlungen in Bezug auf den NSU, an die ganzen Vertuschungsversuche in Bezug auf den NSU. Und genau das ist auch so besorgniserregend, dass wir beobachten, dass bei einer Frage, was haben die Behörden gelernt oder verändert nach dem NSU, da müssen wir für Berlin leider sagen, am Beispiel Neukölln zeigt sich so deutlich und so erschreckend, dass sich nichts verändert hat.
Ein Untersuchungsausschuss müsste auf der Tagesordnung stehen, auch um eben Mittel in der Hand zu haben, um wirklich sozusagen Sachen, Beteiligte unter Druck setzen zu können und die geeigneten Mittel zu haben, um da auch eben gut befragen zu können. Das ist eine der Forderungen, die ich so ein bisschen jetzt rausgehört habe. Wenn wir abschließend genau darauf nochmal gucken, eben was Initiativen machen, die diese Fälle begleiten und die sich um Aufklärung bemühen, die Beratungsstelle Reach Out, was fordert ihr denn oder vielleicht einfach nochmal punktiert, worum müsste es jetzt gehen, was wäre jetzt in dieser Situation entscheidend?
Naja, es müsste darum gehen, die Betroffenen nicht nur anzuhören, das passiert bisweilen, sondern auch die Konsequenzen aus den Lehren des NSU zu ziehen und zu sagen, es kann nicht sein, dass solche so ein Verdacht in Bezug auf die Ermittlungsbehörden einfach auch im Raum steht, sondern dass es den Behörden und den politisch Verantwortlichen, vor allen Dingen den politisch Verantwortlichen, auch darum gehen muss, einen solchen Verdacht entweder auszuräumen oder eben aufzudecken, um auch für zukünftige Betroffene auch das ja im Grunde genommen das Vertrauen zu den Ermittlungsbehörden wieder aufbauen zu können. Also herstellen ist vielleicht nicht so einfach, aber zumindest daran zu arbeiten, dass Leute wieder bereit sind, das, was ihnen geschieht, zur Anzeige zu bringen, den juristischen Weg zu gehen, weil das hat ja auch Wirkungen auf Menschen, die bedroht sind oder die in Zukunft bedroht werden, die sich immer überlegen, was passiert mit meinen Angaben, was passiert mit meinen persönlichen Daten, wenn ich irgendwie Anzeige erstatte. Das hat ja Wirkungen auf die Betroffenen und es hat zweitrangig, drittrangig, viertrangig, aber natürlich auch eine Wirkung auf unsere Arbeit und auf unsere Möglichkeiten, Betroffene zu begleiten und zu unterstützen. Wenn der Verdacht im Raum steht, dass es möglicherweise rechte Strukturen in den Ermittlungsbehörden, in der Justiz geben könnte. Und da denken wir, müssen doch politisch Verantwortliche mit den Betroffenen daran interessiert sein, das tatsächlich lückenlos aufzuklären.